Willkommen beim Nürnberger Sport Talk, das Tor zum Spiel, wo Theo und Kevin analysieren mit Leidenschaft und Gefühl. Vom Club bis zur Liga, sie decken alles ab, mit Insiderwissen und Meinungen, kein Blatt nehmen sie ab. Also schaltet ein, lasst uns starten, es wird grandios für Fans des Fußballs, des 1. FC Nürnberg, hier auf The Nuremberg Times.
Herzlich willkommen zum Nürnberger Sporttalk auf Nürnberg Times. Servus Theo, schön, dass du wieder da bist.
Servus an alle, servus Kevin. Schön, dass wir heute wieder gemeinsam über Fußball in Nürnberg und in Deutschland und auch der ganzen Welt sprechen.
Und heute, wir sind ja gerade in der Länderspielpause. Der Club steht ja jetzt eigentlich mal ganz gut da. Deswegen haben wir uns gedacht, wir schwafeln mal über was anderes. Und es gab ja einiges eigentlich in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, worüber man sprechen konnte. Und ein sehr großer Aufreger war das neue vorgestellte Auswärtstrikot für die Heim-EM, gell, Theo?
Ja, also ich denke auch erstmal, wenn wir zum Thema Deutschland kommen, müssen wir erstmal über die Grundlagen sprechen. Und das ist natürlich die Ausrüstung. Und das Trikot hat ja das Heimtrikot sehr klassisch. Ja. Und dann hat man gesagt, zum Auswärtstrikot macht man was Besonderes. Es gab ordentlich Kritik. Mhm. Ich gebe zu, ich war am Anfang auch skeptisch, wird sich das verkaufen?
Aber es ist ja ein Kassenschlager, muss man dazu sagen. Es geht ja weg wie warme Semmeln, gell?
Ja, also ich habe gelesen, das erfolgreichste Trikot seit, dass man das irgendwie gezählt hat, ja, wurde in den Vorverkaufszahlen. Gut, 100 Euro.
Heftiger Preis, finde ich.
Aber da wurde auf jeden Fall ein Nerv getroffen.
Es wurde ein Nerv getroffen, weil es wurde ja dann dieser Werbespot veröffentlicht, wo genau diese Kontroverse eigentlich schon diskutiert wurde. Heißt, es war ja wahrscheinlich schon mit ein bisschen Kalkül gemacht von Adidas, vom jetzigen Ausrüster.
Vom jetzigen Ausrüster, wo man ja dazu sagen muss, ich denke, da kommen wir gleich drauf. Wie andere Mannschaften das schon hatten. Wie beispielsweise, ich erinnere mich an ein unglaublich hässliches HSV-Trikot im Rheinpink. Das sah einfach nicht gut aus, aber das macht was her. Ich habe auch schon mit einigen Kollegen in der Uni gesprochen, die gesagt haben, geiles Ding, das kaufe ich mir viel eher als das Heimtrikot.
Es ist halt anders, ne? Ja. Ich habe auch auf TikTok einige Straßeninterviews, die man so kennt, auf TikTok gesehen. Und überraschenderweise fanden es da die meisten Frauen eher nicht so cool, aber die meisten Männer fanden es schon cool. Also ich denke, es wurde einiges richtig gemacht.
Auch interessant.
Und noch interessanter ist ja eigentlich, wenn wir auf das gestrige Spiel schauen, Theo. Deutschland, Frankreich, oder besser gesagt Frankreich, Deutschland, und Deutschland gewinnt mit 2-0. Das erste Tor nach 8 Sekunden. Crazy shit.
Ja, also man muss ja erstmal dazu sagen, sie haben in weiß gespielt, mit schwarzen Hosen, ja, nicht in pink, aber nach dem ganzen Trubel, nach diesen vergeigten Testspielen vorher und dem großen nochmal Umbruch, der jetzt kam.
Und Verletzung Manuel Neuer?
Komme ich gleich drauf. Hat Nagelsmann da echt eine geile Truppe zusammengestellt. Ja. Was haben wir für Leute in Deutschland jetzt mittlerweile? Und es spielt eins ein. Die Bayern-Spieler sind da nicht mehr drin. Ein Gnabry und ein Sané haben das Team einfach, muss man jetzt einfach sagen, schlechter gemacht. Ein Musiala. Allein Würz, dieser Schuss.
Ja, Wahnsinn.
Das Groß zurück ist, das ist so ein Tor.
Es ist ein gewisses Gefühl, oder? Ja. Also bisher gab es ja diese EM-Euphorie vielleicht nicht, aber vielleicht kommt die ja jetzt. Also gerade auch mit dem Trikot, mit den ganzen Werbespots, die der DFB ja aktuell fährt.
Und der Leistung des Teams. Ja. Es macht Spaß, dazu zu schauen.
Gegen Frankreich ist das schon eine Ansage. Also ich habe es wieder auf TikTok gesehen. Erste Mannschaft Frankreich. Sie könnten eine zweite Mannschaft Frankreich aufstellen. Eine dritte Mannschaft Frankreich. Eine vierte Mannschaft und eine fünfte Mannschaft, wo immer noch Stars ohne Ende drin spielen. Also Frankreich ist eigentlich das Schwergewicht gefühlt aktuell. Und auch Mbappé hat vor dem Spiel gesagt, er findet Deutschland ist mit die gefährlichste Mannschaft. Und klar, es war jetzt gestern nur ein Testspiel, das darf man vielleicht nicht so hoch aufhängen. Aber ich glaube, als Zeichen gegen Frankreich 2-0 zu gewinnen.
Vor allem in Lyon.
In Lyon, ja.
Also Deutschland hat erst dreimal überhaupt in Frankreich gewonnen. Und es war, also von dem Spiel, was man da gesehen hat, das war eine ganz andere Mannschaft. Ja. Es hat richtig Spaß gemacht. Allein das 1-0 nach 8 Sekunden, dass ein Groß dabei ist, dem Team so eine gewisse spielerische Richtung gibt auch. Das ist für die jungen Spieler enorm wichtig. Und wenn da so ein Spirit entsteht, jetzt auch mit Sandro Wagner als Co-Trainer, der vielleicht nochmal mehr den...
Ja, Bums hat, gell? Ja, also.
Und so auch persönlich so ein bisschen, auch mal so die Spieler vielleicht ein bisschen von außen antreibt, anders als Nagelsmann.
Ja.
Da hat sich was Gutes zusammengestellt. Und ich sag mal so, Potenzial, ein Geheimfavorit zu sein.
Und ich würde jetzt auch sagen, wir brauchen keinen Manuel Neuer im Tor, selbst wenn er top ist. Ein Marc-André Ter Stegen würde bestimmt nicht schlechter halten.
Wer von den Zuhörern sicherlich aktiv auch die Champions League und die spanische erste Liga verfolgt, weiß, in welcher unglaublich guten Form ein
Ter Stegen ist. Seit Jahren muss man ja dazu sagen.
Und in meinen Augen ist das die Nummer 1 in Deutschland. Das war jetzt vielleicht Zufall. Gibt es Zufall im Leben?
Zur richtigen Zeit, ja. Am richtigen Ort wahrscheinlich, würde ich mal sagen.
Ja, er hat super auch das Wasser gehalten hat gestern. Und in meinen Augen ist er die Nummer 1. Ein Manuel Neuer ist einfach über seinen Maximum Zenit hinaus. Und der ist noch super gut, aber nicht auf dem Level eines Ter Stegen. Und wenn wir wirklich mindestens ins Finale kommen wollen, dann muss Ter Stegen die 1 sein. Ja.
Und es wäre auch, ich würde sagen, mal fair, wenn mal wer anderes im Tor ist. Mhm. Nicht immer nur ein Manuel Neuer. Und vielleicht auch, du hast es am Anfang schon gesagt, nicht nur auf Bayern-Spieler zu setzen. Weil vielleicht ist das auch das Problem, dass man irgendwann sagt, man hat keine Lust mehr auf Bayern-Dynastie in der Bundesliga. Und dasselbe ist ja dann in der Nationalelf genauso.
Wir sehen es in der aktuellen Liga, dass die Bayern auf keinen Fall die Meisterrolle spielen. Wir sehen es an den Spielern, die in der Nationalelf eingesetzt sind. Ein Mittelstädt, der gestern sein erstes Spiel hatte für die Nationalelf, als wäre der da 25 Spiele dabei.
Richtig etabliert schon, ja.
Ein Undorf, der ist ja eigentlich gelernter Maschinenführer, ist dann gehört und ist dann erst später Profi geworden und spielt jetzt fürs Nationalteam. Auch geile Geschichten. Der Ex-Klubberer Füllkrug, der eingewechselt wird, wo man sich denkt,
krass. Geiler Scheiß.
Ja, also ich habe Bock auf die EM. Das wird vielleicht ein Sommer, so wie wir ihn uns gar nicht vorgestellt haben. Ja.
Definitiv. Und was man sich auch nicht vorgestellt hat, dass nach über 70 Jahren Adidas bald nicht mehr, ich glaube ab 2027, kein Ausrüster mehr ist von der DFB-11, sondern der US-Hersteller Nike. Das war ein Brett, oder?
Also ich finde es für uns, vor allem hier in Franken, unglaublich schade, weil wir ja mit Herzogenaurach in Herzogenaurach auch noch Puma haben.
Ja.
Also
zwei Giganten eigentlich.
Gut, dann zum US-Konzern zu wechseln. Ich habe im Interview gelesen, es ging hier nicht um 2 Millionen Euro.
Es ging um die Hälfte mehr, als Adidas geboten hat. Also wirtschaftlich natürlich bestimmt gut. Aber vielleicht war es auch Kalkül von Nike, das so zu machen, muss man auch dazu sagen.
Es ist halt dieses, auf der Geld regiert die Welt. Das ist erstmal so ein gewisser Grundsatz, den man sich immer vor Augen halten muss. Auch bei unserer Standortattraktivität drum und dran. Ich finde es extrem schade, weil Adidas hätte sicherlich die Mittel, um
bestimmt
das weiterhin zu halten. Wenn es nicht im Interesse ist, dann muss man halt auch einfach dazu sagen, wir haben hier 50% mehr, was geboten wird. Irgendwo ist der DFB halt auch verpflichtet, dementsprechend wirtschaftlich zu handeln. Es stehen in meinen Augen zwei Argumente gegenüber. Für Deutschland selbst, und da kann ich auch, da unterstütze ich auch sämtliche Aussagen sämtlicher Leute in der Öffentlichkeit, ist es kein gutes Signal einfach.
Das wurde auch weltweit so gesehen. Also gerade US-Medien haben gesagt, das ist eigentlich gerade so dieses Sinnbild für Deutschland, dass es nicht mehr läuft. Hat Bloomberg berichtet, ich glaube auch im New York Times hat es gepostet. Muss man sich vielleicht Gedanken machen. Und es ist ja mittlerweile auch ein Politikum geworden, muss man ja auch dazu sagen. Also es würde ja von der Politik, Robert Habeck, Markus Söder, alle möglichen haben ja ihren Senf dazu gegeben natürlich.
Was halt auch Symbolkraft hat, weil man eine gewisse Reichweite erzielen kann. Ja, ich finde, wir übertreiben auch immer ein bisschen in Deutschland. Wir stehen immer noch sehr, sehr, sehr gut da. Egal, ob wir jetzt Adidas oder Nike haben. Und ich sag's mal so, Verträge sind Verträge. Wenn Adidas mit einem besseren Angebot kommt, dann kann sich das Ganze auch wieder ändern. Aber ich denke mal, so wie die Situation jetzt ist, die deutsche Politik hat sich zu geäußert. Jetzt liegt der Ball bei Adidas. Wenn ihnen es so wichtig ist, in Deutschland, wo sie ihren Standort haben, auch die Nationalelf weiterhin zu sponsern und damit Geld zu verdienen, ja, dann sind sie herzlich willkommen. Aber wenn nicht, dann muss man halt mal schauen, wenn der Vertrag von Nike ausläuft, vielleicht kann man da wieder wechseln. Aber am Ende des Tages ist das halt auch der freie Markt und da muss man halt als DFB dementsprechend ja auch wirtschaftlich handeln. Das ist leider unumgänglich in dem Fall. Ja.
Lass uns zum letzten Thema kommen, was dir auf der Zunge brennt, wie ich mitbekommen habe.
Naja, wir haben ja auch immer noch unseren FCN. Ja,
den Club.
Den Club. Und wenn wir jetzt so die letzten Spieltage betrachten, ganz kurzer Schwenk nach dem 2-1 Sieg daheim gegen Braunschweig, dem 1-0 Sieg in Magdeburg und der Niederlage gegen St. Pauli 0-2 zu Hause.
Die man auf jeden Fall verlieren kann gegen Pauli.
Wo man nicht schlecht war, darf man auch nicht vergessen, stehen wir mit 36 Punkten genau in der Mitte als einziges Team. 8 Punkte nach oben, 8 Punkte nach unten. Auf Relegation in beide Richtungen. Can Usun hat angeblich schon in Frankfurt unterschrieben. Ablöse ist noch nicht ganz klar.
Ein Brett auf jeden Fall.
Und ich denke, und das ist jetzt auch das Thema, was man für die nächste Saison angehen muss. Dieter Hecking hat ein großes Interview in den Nürnberger Nachrichten. Was machen wir mit dem Geld? Was passiert denn jetzt mit, sagen wir mal, 15 Millionen Euro insgesamt aus allen Transfers? Fließen die in die Mannschaft? Oder was ist das Ziel des FCN? Ja, weiterhin zweite Liga dümpeln oder blickt man nach oben?
Was wäre aus deiner Sicht das Richtige?
Also in meinen Augen muss man jetzt schon, weil wir reden hier über enorm viel Geld.
Für die zweite Liga auf jeden Fall.
Und für den FCN. Ja. Ja, also das ist ungefähr so viel, wie der halbe Verein wert ist. Jetzt muss man halt überlegen, kaufe ich 4, 5 starke Spieler, um in der zweiten Liga dementsprechend mich ganz oben zu etablieren. Also ein HSV steckt auch nicht mehr jährlich rein. Ne? Und greife ich wieder an oben? Oder bleibt man der Ausbildungsverein, bildet immer wieder junge Spieler auf und verkauft die dann als Herzensklubberer kann ich nur sagen, wir wollen natürlich in die erste Liga, weil da gehört der Club hin. Ja? Dementsprechend hoffe ich auf eine kluge Investition eines Dieter Hecking.
Würde ich nicht ganz mitgehen. Also man kann natürlich schon sagen, okay, man investiert jetzt vielleicht 5, 6 Millionen in Spieler, in Talente. Aber ich glaube, langfristig gesehen ist es erfolgreicher, wenn du vielleicht mehr Investitionen in den Nachwuchs tatsächlich steckst. Vielleicht Nachwuchsleistungszentrum ausbaust, bessere Angebote schaffst, damit du dann vielleicht regelmäßiger um den Aufstieg spielst, vielleicht auch mal aufsteigst. Aber ich glaube, in der aktuellen Situation, die der Fußball einfach hat, dass der Club sich in der ersten Liga nicht mehr halten, behaupten kann auf lange Zeit. Außer man macht jetzt ganz, ganz viel richtig über die nächsten Jahre. Was beim Club noch nie wirklich gefühlt so geklappt hat, seitdem ich auf der Welt bin, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich an den DFB-Pokalsieg denke und man hat einen Jan Koller geholt und ist durchgedreht. Vielleicht hat man daraus gelernt, aber langfristig gesehen, wenn du oben in der zweiten mitspielen willst, um den Aufstieg mal in die erste hoch, glaube ich, ist es sinnvoller, wenn du da mehr ins NLZ steckst.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Macht der Club ja intensiv. Ein Can Usun beispielsweise, auch ein Karnier, auch Finjelic, die kommen ja alle aus unseren Reihen. Das sind Leute der Zukunft, die spielen alle in der U21, egal ob jetzt oder teilweise sogar jetzt in der türkischen Nationalmannschaft mit Usun. Das sind Leute mit enormem Potenzial und da verdienen wir unser Geld. Ich sehe es aber in einem Punkt so, Hecking hat ja gesagt, er will jetzt keine großen Hoffnungen schüren. Man soll jetzt nicht ganz so große Erwartungen haben. Ich sag's mal so, wenn man Verantwortlichen 15 Millionen Euro in die Hand gibt, dann kann man als Fan, der wöchentlich ins Stadion geht, der für diesen Verein lebt, der in Fanclubs organisiert ist, schon erwarten, dass da was Ordentliches gemacht wird, vor allem in dem Bereich, dass man wenigstens um den Aufstieg ernsthaft mitspielt. Was wir uns natürlich immer so träumen. Eine Anekdote dazu, weil du mir gerade einfällt. Ein Kollege hatte mich gefragt, der Club nach dem Spiel in Magdeburg hatte der Club 36 Punkte. Warum sind denn die Clubfans immer so, ja, euphorisch, wenn es Richtung Aufstieg, wenn nur die Möglichkeit besteht, dass man mit 2 Siegen irgendwie an den Relegationsplatz rankommt? Warum ist das so? Dann habe ich selber nachgedacht und habe mir gedacht, naja, wir sind ja Rekordabsteiger. Also sind wir auch Rekordaufsteiger. Also dieses Glücksgefühl, das kennen wir ja, trotz unserer Niederlagen, Abstiege, was auch immer. Und da habe ich mir gedacht, stimmt. Und daher kommt auch dieses Gefühl zu sagen, dieses Jahr könnte es vielleicht wieder klappen. Ja, weil es halt schon so oft geklappt hat, der Aufstieg, in welchen Formen.
Und der ist Frank ja eigentlich, ne? Also muss man sich auch erstmal vorstellen.
Stimmt. Ja, das war, und das beschreibt eigentlich unsere FCN-Familie sehr, sehr gut. Und wir sind gespannt. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr passiert. Es ist eine große Chance da.
Definitiv, und das hatten wir jetzt im Vornherein nicht abgesprochen, aber eine große Chance gibt es auch woanders. Klar, wir haben vielleicht das erste Mal nicht den FC Bayern als Meister am Ende der Saison. Und vielleicht hat der FC Bayern auch gar keine Meisterschaft oder Titel am Ende der Saison, weil im DFB-Pokal sind sie ja auch nicht mehr dabei. Und jetzt lass uns doch noch mal 1-2 Worte über die große Überraschungsmannschaft Saarbrücken reden. Ich meine, Bayern raus, Leverkusen raus, Gladbach raus, Frankfurt raus.
Leverkusen ist noch dabei.
Ach, stimmt. Leverkusen ist noch dabei.
Aber alle anderen sind raus, stimmt.
Was muss das für ein Gefühl sein von Saarbrücken gerade?
Ja.
Schaffen sie auch den FC Kaiserslautern?
Also Kaiserslautern ist absolut machbar. Aber der Fußball ist, wie er ist.
Schreibt seine Geschichten, vor allem im Pokal, gell?
Ich glaube, das wird das Schwerste aller Spiele. Weil natürlich auch Kaiserslautern, darfst du nicht vergessen, auch Zweitligateam, auch eben so vorne zieht nur noch der Gewinner in die Euroleague ein. Der Verlierer kriegt gar nichts, der Platz geht in die Liga. Das heißt, 2 Siege noch und Saarbrücken spielt Euroleague. Ja.
Was wäre das für eine Sensation?
Müssten sie sich wahrscheinlich irgendwie in ein anderes Stadion mieten oder was, aber
den Rasen nehmen sie aber mit.
Damit gewinnt man Spiele, hat man gesehen. Ja. Aber es ist für einen Fan ein unglaubliches Gefühl.
Es ist ein bisschen wie Leicester City, gell?
Ja, vor allem in Deutschland hat es ja auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das in England läuft, aber dieses Gefühl, nach Berlin zu fahren, den Titel zu holen, das ist ja ein Fußball-Lebensgefühl, und für Saarbrücken freut es mich sehr, weil die ja wirklich eine starke Leistung bringen. Wenn man beobachtet, was spielen die in der dritten Liga, wo man sich manchmal denkt,
Wahnsinn,
0-1 gegen Halle oder so, und dann gewinnen die danach gegen Gladbach.
Und jetzt kann man natürlich sagen, für Leverkusen kann es ganz bitter kommen. Jetzt lass mal die Bayern aufholen und wieder Meister werden. Und lass sie mal im Finale gegen Saarbrücken verlieren. Das wäre natürlich, ich halte es nicht für möglich, dass sie den Titel noch verspielen, in der Liga zumindest, weil einfach Alonso sau starke Arbeit macht. Aber
ja,
es wäre so eine typische Geschichte, die nur der Fußball schreiben kann. Und auch nur alle paar Jahrzehnte.
Vielleicht bei Vizekusen, meinem früheren Vizekusen. Aber das war eine andere Mannschaft damals. Das, was Leverkusen spielt, ist unfassbar stark, auch in der Breite. Ein Patrick Schick, muss man, wenn man mal hervorheben kann, was für ein Goalgetter vorne, der die allein gegen in der Euroleague, gegen Akdam, wo sie 2-0 zurücklagen und dann noch weiterkommen in den letzten Minuten.
Aber das zeugt schon vor Siegeswillen.
Und das ist auch so ein Beweis, warum sie Meister werden. Schau dir die Bayern an.
Ich glaube, es liegt nur am Hurricane-Fluch, Theo.
Wobei der eine geile
Bayern spielt. Der spielt eine geile Saison. Ja? Aber es ist der Harry Kane-Fluch. Ich habe es dir zum Beginn der Saison gesagt. Bayern und Harry Kane gewinnen dieses Jahr nichts.
Die Bayern spielen, ich habe das gelesen, irgendwie die 8. beste, 9. beste Saison seit der Bundesliga. Ja. Nur Leverkusen ist halt
besser.
deutlich besser. Ohne Niederlage. Und dass die Bayern den Tuchel mitten im Jahr schon vorzeitig entlassen, zeigt jetzt auch nicht, dass man dieses Jahr noch wirklich damit rechnet, nochmal anzukommen.
Zeigt ja die Verzweiflung von Bayern, gell? Und ich meine, jetzt haben sie Nagelsmann vertrieben, ein geiler Trainer. Jetzt haben sie Tuchel vertrieben, klar, vielleicht ein schwieriger Trainer, aber ein so geiler Trainer, der viel reisen kann und gerissen hat. Also
Tuchel ist halt
speziell.
Eine besondere Persönlichkeit, ja. Muss man dazu
sagen. Aber das wussten sie ja, muss man dazu sagen.
Die aber halt nicht in dieses Bayern-Konzept passt. Bayern ist ein auf vielen Ebenen schwieriges Konzept. Ja, weil man sich, du musst da mit Lederhose rein. Du musst Deutsch lernen als ausländischer Trainer.
Und du musst die Leistung bringen.
Das ist jetzt bei Tuchel kein Problem, aber bei anderen Trainern war das Guardiola ein Thema. Mhm. Du musst Leistung bringen. Nach zwei Niederlagen geht es schon immer um deinen Job. Ist halt auch kein einfaches Pflaster. Was Tuchel in Chelsea gebracht hat, noch auch als Satz dazu, war unglaublich. Mhm. Die zu Titeln zu führen, da ist in München kein Spirit entstanden. Die Probleme vom FC Bayern wurden mit in die Nationalmannschaft gebracht.
Ja.
Das kam dann auch am Ende raus.
Ja.
Wenn du, ein abschließender Satz noch, wenn du jetzt siehst, was die Kombination aus Leverkusen, Stuttgart, kleinen Teilen des FC Bayern und noch anderen ausländischen Top-Teams zusammenstellst.
Wahnsinn. Jetzt könnten wir eigentlich glatt noch über Stuttgart weitersprechen, weil es eine große Sensation genauso ist, aber das machen wir vielleicht in der nächsten Episode, Theo.
Machen wir so. War schön.
War schön. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.